Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Frei, zum Quartiersplausch aus der Magdeburger Allee. Heute aus der Bäckerei Roth, direkt an der Allee, zusammen mit Thorsten Roth und Daniel Stasny. Hallo, guten Morgen. Guten
Morgen.
Ich habe heute früh nochmal gestalkt, was ich euch heute Tolles, Interessantes fragen könnte. Wo macht man das heute? Bei Facebook. Ich habe gesehen, Daniel, du als politischer Akteur und Kulturakteur, kann man ja sagen, hast 800 Freunde. Thorsten, du hast 3000. Wer ist denn von euch der bessere Influencer?
Weiß nicht. Also bei uns ist es ja, wie gesagt, noch eine andere Sache. Bei uns spielt es ja auch geschäftlich fürs Marketing oder sagen wir mal für die Info, für die unsere Kunden. Sagen wir mal, ist es eine Riesenplattform auch, damit wir die Leute schnell erreichen.
Aber da hast du ja nochmal eine Extra-Seite. Ne? Es gibt ja Thorsten Roth, der hat 3000 und wie viel die Bäckerei hat, weiß ich gar nicht.
Bei der Bäckerei sind es nicht ganz so viel, ich glaube 2, 3 oder so.
Ah ja, okay. Und für was nutzt du sonst Facebook so?
Zum Austausch mit Freunden, wie gesagt, und auch zur Information auch.
Wie sieht das bei dir aus, Daniel?
Na, da ist es im Prinzip genauso. Also ich kann, glaube ich, fast behaupten, dass ich von den 800 Leuten zumindest jeden schon mal irgendwo gesehen habe. Also da ist jetzt niemand dabei, der von so weit wegkommt, dass man sich nur über Facebook dann kennt. Und ansonsten ja zum Austausch und natürlich auch zum Verbreiten von unseren Statements aus der Fraktion heraus oder was ich so denke. Und natürlich auch ganz oft unsere kulturellen Geschichten, die ich da verbreite oder öffentlich mache.
Guckt ihr nochmal, wer euch Freundschaftsanfragen schickt? Also guckt ihr da, was sind da die Freunde oder was sind da die Posts oder geht das dann hier annehmen, annehmen, annehmen?
Nee, also bei mir ist das auch nicht so. Also ich gucke schon, wer es ist. Manchmal sind es auch Fake-Profile oder die jetzt auch manchmal jetzt in letzter Zeit sehr häufig, dass dann von Freunden jetzt sozusagen jetzt nochmal Anfragen auch nochmal kommen, wo man sich wundert, hä, den hast du schon in der Liste oder den kennst du auch? Sagen, wo kommt das jetzt her? Wo ist dann, wie gesagt, wo die gehackt wurden oder ähnliches? Jetzt am Wochenende waren wir zum Beispiel bei jemandem, die hat ein Hochwasser an der Elbe, den haben wir mal kennengelernt zum 50. Geburtstag. Das ist ein Hitzacker, ja, das ist ziemlich weit oben an der Elbe und den haben wir mal besucht. Und man kann, wie gesagt, sagen, man hat ihn auch mal von Angesicht zu Angesicht gesehen. Also wie gesagt, der hat sich gefreut, weil wir hatten damals, wo das Hochwasser war, ihm Brot geschickt und allem. Und so fährt man sich mal persönlich. Zum 50. hat er uns eingeladen und waren wir mal dort. War schön.
Also ich nehme ja auch die Freiheit, Leute einfach abzulehnen. Wenn ich sie gar nicht kenne oder auch nicht irgendeine Verbindung herstellen kann zu Leuten, die man kennt, dann werden sie nicht angenommen. Dann bleiben sie entweder in der Liste stehen oder abgelehnt.
Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt Brot hingeschickt zu Hochwasseropfern. Ich weiß, Daniel, du organisierst auch diverse Events in der Stadt. Also ihr seid beide auch ehrenamtlich hier und da aktiv. Was treibt euch denn da an?
Ja, wie gesagt, also man möchte irgendwo auch was zurückgeben. Also ich habe irgendwo die ganze Sache jetzt so, wir haben diese Schulbrotaktion letztes Jahr ins Leben gerufen im September. Wir haben diese Woche haben wir wieder am 16. haben wir 174 Brote für eine Schule, Thomas-Mann-Schule, glaube ich, wo wir jetzt wieder was für die Kinder machen. Und man erlebt wirklich so, naja, man kommt da in die Schule, wie gesagt, man erfährt auch von den Lehrern so ungefähr, dass manche Kinder Fuß allein aufstehen müssen, weil die Eltern noch alkoholisiert im Bett liegen und wie gesagt, da ist dementsprechend nichts in der Brotbüchse oder man kriegt nur, was weiß ich, manche nur 1 Euro oder Süßkram in der Brotbüchse und so realisieren wir zusammen mit dem Intercity Hotel, was im Moment noch das Obst spendiert oder wir besorgen welches, je nachdem, wer mal gerade kann und dann kriegen sie von uns sozusagen eine Bämme geschmiert, schön mit Salat und Wurst drauf und Tomate, Gurke und so und das ist, wie gesagt, für die Kinder dann immer ein Highlight.
Ich würde den Ball Schule gleich mal aufnehmen. Im Stadtrat ist ja kürzlich beschlossen worden, dass zumindest hier für Norden das Schuleinzugsgebiet aufgehoben wurde. Jetzt sagt aber zum Beispiel eine Direktorin von der Schule, für sie ist das nachteilig, wenn sich die Eltern ihre Schule aussuchen, weil dann kommen nur noch die sozial Schwachen zu ihnen. Jetzt gibt es ja auch den Plan, das für die Gesamtstadt irgendwie so ein bisschen zu lockern. Wie ist denn da eure Position von der bunten Fraktion?
Also wir werden in den nächsten Jahren ja des Öfteren nochmal über die Schulnetzplanung sprechen müssen. Erfurt hat halt einfach das positive Problem, dass es wächst, dass es eine Stadt ist, die im Gegensatz zu vielen anderen Zuzug hat und damit natürlich auch Probleme auftreten, zu wenig Kitaplätze, zu wenig Schulplätze. Wir werden in den nächsten Jahren, das zeigt ja jetzt auch schon der Doppelhaushalt, den wir demnächst besprechen und beschließen werden, dass wir Schulen bauen werden, Schulen sanieren werden, aber bis es soweit ist, dass ausreichend Plätze für alle da sind, muss man natürlich auch mit der Option spielen, dass man die Schuleinzugsbereiche einfach ein Stück weit aufweitet, um wirklich auch allen Kindern einen Platz zu geben, weil oft ist es in den eigentlichen Wohngebieten schon fast nicht mehr möglich, einen Schulplatz zu finden für manche.
Aber was wäre denn das Ideale eurer Meinung nach? Dass man sagt, man hat eine Kiezschule, wo wirklich alle aus dem Quartier hingehen, was auch dazu führt, dass sich Nachbarskinder kennen Oder eben dann dieses, ich suche mir das Schulprofil aus, was zu meiner Familie und meinem Kind passt.
Naja, wir leben ja in einer Gesellschaft oder in einer Zeit, wo es natürlich gewünscht ist, dass man frei wählen kann. Das finde ich auch gut. Wir haben ja ganz unterschiedliche Schulkonzepte mittlerweile auch in Erfurt. Und wenn man halt, ich sage mal, auf die Montessori-Schule will oder die freie Schule besuchen möchte oder die Kinder, die besuchen sollen, dann kann man sich das nur frei auswählen, weil wir haben nicht in jedem Ortsteil oder in jedem Stadtteil eine Schule, die frei wählbar ist. Aber ansonsten denke ich schon, dass Quartiersschulen oder auch Wohngebietsschulen ganz sinnvoll sind, eben weil das ja, so wie wir es ja vom Frühjahr auch kennen in unseren Schulen, als wir Kinder waren, man wächst miteinander auf und geht nach der Schule auch auf die Straße, spielt und verbringt auch die Freizeit miteinander. Also man wächst ganz anders zusammen, als wenn man in eine Schule geht, wo man bis 16 Uhr vielleicht gemeinsam Unterricht macht und dann geht jeder in sein Wohngebiet zurück und man hat sonst weiter nichts miteinander zu tun. Also das finde ich eher weniger gut.
Gemeinsam aufwachsen. Thorsten, bist du auch hier an der Magdeburger Allee aufgewachsen?
Ja, klar. Also wie gesagt, Erfurter Puffbohne live und wie gesagt, also Erfurt Nord an sich. Also ich bin hier hinten, was früher die POS 9 war, bis zur 8. gegangen und dann auf den Johannesplatz in die Gesamtschule, die damals, wo das neue, die IGS sozusagen war, dann dort nochmal 2 Jahre. Also wie gesagt, also ich finde es auch schon wichtig, dass man, wie gesagt, miteinander aufwächst, auch mit der Schule. Was ich auch blöd finde, dass die Kinder dann schon bei Zeiten auseinandergerissen werden, die Klassen, ja, die Freundschaften, die sich dann dort entwickelt haben oder wo man auch, wie gesagt, dann nach der Schule miteinander was macht. Ich finde es das schon auch so, das Miteinander wichtig. Ja, wie schon immer auch so ein afrikanisches Sprichwort sagt ungefähr, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und wie gesagt, und nicht nur jetzt an sich die Eltern an sich, wo immer dann alles nur auf die Eltern abgewälzt wird oder so. Also ich finde, da haben, naja, mehrere Leute oder mehrere Faktoren drauf Einfluss.
Hier aufgewachsen heißt auch, dass die älteren Kunden, die in den Laden reinkommen, dich eigentlich noch als Bift kennen, wie du hier die Kekse von der Theke geklaut hast?
Ja, so ungefähr, genau. Also von ganz klein auf. Und das ist manchmal auch hier in unserem gewachsenen Bäckerei ein bisschen das Problem, dass man mich von klein auf kennt und jetzt heute so ungefähr als Meister oder als Chef respektieren sollen. Das ist, ja, täglicher Kampf, ja. Aber na gut, wir geben uns Mühe, also jeden Tag aufs Neue.
Hast du da eine Wahl, was anderes zu machen, als die Bäckerei zu übernehmen?
Wahl schon, aber wie gesagt, also ich habe mir immer überlegt, man kann irgendwas, wie schon gesagt, dazu beitragen, dass es besser wird. Mein Vater, wie gesagt, in der Bäckerei, ich habe eine Konditorlehre gemacht, also auch mein Meister darin und bin in einem anderen Betrieb gewesen, war aber auch ein Mischbetrieb, also auch Bäckerei, Konditorei in Erfurt. Und sagt, okay, wie gesagt, wenn man wieder zurückkommt, dann kann man das, wie gesagt, dann miteinander zusammenführen und dann, wie gesagt, ein breiteres Spektrum an Backwaren anbieten und das alles ausweiten. Ja, und hab mir gedacht, okay, dann tust du was wieder für die Familie wieder mit dazu und dass es weitergeht. Ja, aber ich hätte schon, also wie gesagt, von mir, mein Onkel, der war, wie gesagt, Tischler und so, wäre vielleicht auch was gewesen.
Und du bist jetzt die zweite oder dritte Generation?
Also von meinem Vater jetzt, von Roths her, ist es jetzt die zweite aber mein Opa, also von meiner Mutter, der Vater, der hier sich hier niedergelassen hat sozusagen, wäre es dann die dritte. Aber mein Opa hieß Lehmann und wie gesagt, der ist aber dann kurze Zeit, wo sie hergekommen sind, gestorben. Also mein Opa ist immer rumgezogen. Also meine Mutter ist von Dittelstedt. Ja, die wissen dann immer mal diverse Orte, wo sie jetzt, mein Opa sich eingemietet hat sozusagen und hat dann dort ein paar Jahre gemacht. Ja, also da ist dann schon, glaube ich, 4 Stationen oder 5 Stationen, bevor er sich hier in Erfurt niedergelassen hat.
Daniel, das ist ja ein positives Beispiel für generationsübergreifende Konzepte oder wie es einfach funktioniert, so eine kleinteilige Quartiersversorgung. Das war ja im Stadtrat jetzt auch wieder großes Thema, Einzelhandelskonzept. Wie ist das mit den Tech? Wie ist das mit dem Thüringpark? Gibt es denn in anderen Städten Konzepte oder was ist so der Plan in Erfurt, um auch so kleinteilige Strukturen zu stärken und eben auch so einen Anreiz zu geben, naja, einen Kleinladen an der Allee aufzumachen?
Also es gibt sicherlich in anderen Städten Konzepte, aber ich bin jemand, der nichts davon hält, aus anderen Städten einfach was zu übernehmen oder zu kopieren, weil ich denke, jede Stadt hat ihre Eigenheiten und ihre Besonderheiten und gerade Erfurt ist da sehr speziell. Wir haben in Erfurt eine absolut schützenswerte und großartige Altstadt mit dem entsprechenden Handel. Wir haben natürlich auch die beiden Sender am Rand der Stadt, obwohl ich da auch immer sage, also die Diskussion, ob grüne Wiese oder nicht, die kann ich nicht verstehen. Die Sender bestehen seit 25 Jahren und mehr. Die Stadt ist rangewachsen, also die gehören genauso in die Betrachtung mit rein. Und was wir halt als Spezielles haben, ist halt sowas wie die Magdeburger Allee, wo es halt meiner Meinung nach ganz wichtig ist, dass man da drauf achtet. Und da haben wir ja letzte Woche Gott sei Dank auch mit der Änderung des Bebauungsplans einiges zugetan, dass halt nicht noch mehr Spielhallen hier nebeneinander eröffnen, sondern wirklich, dass wir gucken, dass gerade kleine Handwerksbetriebe, kleine lokale Händler, die Näherei hier drüben oder ähnliches, dass die hier sich ansiedeln und gestärkt werden, weil das ist für die Wohngebiete, die umliegend sind, ganz wichtig als Nahversorgung.
Ich bin ja in der Oststadt aufgewachsen, Leipziger Straße, so die ganze Ecke, da sah das ja früher ähnlich aus. Wenn was zugemacht hat, wurde das meiste umgebaut zu einer Wohnung. Ist das so der Lauf der Dinge oder gibt es da noch andere Möglichkeiten, um auch in anderen Quartieren das irgendwie so zu halten, ne? Dass es den Friseur gibt, die Drogerie?
Das war vielleicht der Lauf der Dinge, gerade in den 90ern und in den 2000ern, das ist sicherlich auch verständlich, nach der Wende hat es die Leute in die großen Center gezogen. Das war neu, man hat angefangen, die großen Einkaufsmärkte zu bauen. Aber ich denke, und zumindest in der Krämpfer Vorstadt ist es ja zu beobachten und auch hier ist es zu beobachten und in anderen Stadtvierteln zu beobachten, dass der Trend wieder dorthin geht, dass die Leute eben die kleinen Geschäfte haben wollen, in denen sie individuell bedient werden. Ja, wie hier die Bäckerei, wo ich halt nicht die Brötchen und das Brot von der Stange kriege, was ich überall kriege und was nach Pappe oder sonst was schmeckt, sondern hier, ja, es, man merkt das schon. Es gibt ja noch mehrere kleine Bäckereien in Erfurt, die sich auch auf ein oder zwei Geschäfte spezialisieren oder beschränkt haben und dann ist das auch wirklich noch ein Handwerksbetrieb. Lokale Fleischereien, die halt noch vor Ort die Waren herstellen. Und das, ich denke, der Trend geht wieder dorthin. Qualität wird wieder mehr nachgefragt, glaube ich, bei den Leuten. Und gerade auch solche Sachen wie eine Näherei oder so sind wieder im Kommen, eben weil es von den Leuten gewünscht ist, eben wieder dorthin zurückzukehren, dass man vor Ort das kleine Feine findet.
Thorsten, du betreibst ja auch hier so lokale Kooperationen. Ne? Ich weiß, der Magdeburger im Ilvers wird mit deinen Brötchen hergestellt. Auch wir waren beim letzten Plausch in der Curry 106. Die haben auch mit dir eine Kooperation. Also du bist gut vernetzt, kennst die Leute. Wie risikobereit muss man denn als Kleinunternehmer an so einer Allee sein?
Also man muss sehr risikobereit sein. Also ich habe, wie gesagt, gesagt, okay, nach 2 Jahren, ich versuche dann auch mal ein bisschen Geld zu verdienen. Der Plan ist dieses Jahr auch wieder gescheitert. Meine Mitarbeiter irgendwo, die sollen ja auch gut verdienen, das mache ich auch. Also mit den ganzen Sachen, was alles irgendwo diskutiert wird, mit dem Mindestlohn und den ganzen Kram, das ist alles nicht der Fall. Also wie gesagt, wir haben selber noch Versorgung. Bei uns gibt es noch gemeinsames Frühstück. Mittagessen wird bei uns gekocht für die Mitarbeiter und ähnliche Sachen, auch noch andere Vorteile, die sie bei uns noch mit haben. Also das sind dann Dinge, wo ich dann auch schon, wie gesagt, mit drauf achte. Das andere ist aber, in der Allee selber haben jetzt wieder einige Geschäfte geschlossen. Ja, man hat, wie gesagt, diesen Leerstand. Weiß ich auch zum Beispiel auch, die, sagen wir mal, die Menschen werden älter, gar keine Frage. Das wurde ja damals mit dem Konzept schon in den Stadtwerken angesprochen, dass man einfach zum Beispiel die Haltestellen verlegt. Dass man die Straßenbahn, wie gesagt, nicht mehr an einer Stelle die Haltestelle auf beiden Seiten macht, sondern einfach auseinanderzieht. Ja, und damit, wie gesagt, noch öfters zum Beispiel auf der Allee vielleicht noch 2 Haltestellen dazu macht. Wäre zum Beispiel ein Gedanke. Bei uns jetzt hier, wie gesagt, mit den hinten mit dem Wohngebiet und allem, wäre es zwar schwierig, aber das andere haben wir sowieso schon damals angesprochen. Wurde ein Haufen Geld investiert in Berlin in dieses...
Dieser Quick-Check hieß das damals.
Ja, genau. Dieses Riesending da, was die da gemacht wurde. Ich glaube, 2, 3 Versammlungen oder was da waren. So, und dort wurde das damals auch schon mit aufgegriffen. Wie gesagt, dass man einfach zwischendurch auf der Allee nochmal anhalten kann. Für die älteren Leute, finde ich, ist das, wie gesagt, diese Etappen zu weit. Ja, dass man sagt, okay, es wäre auch kein Problem für die Straßenbahn, dann donnert sie eben, was weiß ich, nicht mit 60 km/h hier durch die Straße. Ja, also das sind dann auch so Dinge. Ja.
Wie viele Angestellte seid ihr in der Bäckerei oder wie groß ist euer Team?
Mit Teilzeit und allem jetzt im Moment sind wir 16.
Und ihr habt dann noch hinten 16 Leute, da habt ihr eine große Tafel, wenn ihr gemeinsam frühstückt, oder?
Naja, zum Frühstück ist schon der Tisch voll, ja. Also wir sind nicht alle zeitgleich und manche sind auch dabei, die sich nicht mit an den Tisch setzen, die kriegen dann hinten dann ihr Zeug gemacht. Aber wie gesagt, es ist schon bei uns schon, es ist jeden Tag Spannung und jeden Tag Action. Ja, das ist schon manchmal schwierig.
Gibt es das gemeinsame Frühstück in der Stadtratsfraktion bei euch auch?
Also wir sind ja in der Geschäftsstelle nur 2 und machen auch ab und zu zusammen Frühstück, ja.
Da standen letztens zum Frauentag die bunten Blumen auf dem Tisch, habe ich gesehen, ne?
Genau.
Herzlich willkommen zurück in der Bäckerei Roth zum Quartiersplausch. Heute im Gespräch mit Thorsten Roth und Daniel Stasny, Fraktionsvorsitzender der bunten Stadtratsfraktion. Die besteht aus den Piraten, die FDP und die Fraktion der Freien Wähler und auch Kulturschaffender. Stichwort Kultur, wir hatten es gerade davon. Es gab vor meiner Tanzzeit schon mal eine Diskothek, die hieß Manhattan am Nordbad. Wo waren das da eigentlich genau?
In dem Gebäude, was es jetzt nicht mehr gibt, also die alte Baracke, die dort ist, wo jetzt die Abstellmöglichkeiten und das Kassenhäuschen sind. Es war ja eigentlich nur eine Holzbaracke oder mehr oder weniger eine Holzbaracke. Ja.
Also direkt am Nordbad dran?
Direkt am Nordbad
dran, ja.
Am Nordbad dran und das war auch der Vorteil dort wegen der Lärmbelästigung. Also man hatte hinten den Park gehabt und das andere, also das war eigentlich auch so ein bisschen zentral gelegen. Also es war gut zu erreichen. Also ich fand der Sommer ganz gut dort.
Wir haben ja jetzt andere Clubs hier im Norden, ne? Die Korte, das Klanggerüst, wo viel los ist. Nutzt ihr so eine Angebote? Warte, also schon mal in der Korte?
Klanggerüst bin ich immer mal, in der Korte war ich noch nicht, aber im Klanggerüst bin ich immer mal, wenn Bands oder so spielen. Oder das Ilvers kann man ja im Prinzip auch als Club zählen mit Konzerten von Bands,
klar,
die nicht so massenkompatibel vielleicht sind, wie das, was man in den großen Hallen dann erlebt.
Bei Kultur, das ist ja immer so ein großes Streitthema. Wir hatten kürzlich wieder so eine Posse, ne, mit dem Bach-Schausteller an der Stauffenberger Allee. Hast du schon eigene Erfahrungen gemacht, Daniel, mit Verwaltung und Kulturveranstaltungen? Du hast ja selber den Hof in der Leipziger Straße, bist mit einer Big Band unterwegs. Was sind denn deine Erfahrungen so?
Also bis jetzt, muss ich ehrlich sagen, habe ich selber nur positive Erfahrungen gemacht. Tatsächlich, auch wenn man bei allem, was passiert mit dem Container letztes Jahr, die Wanderausstellung, die auf dem Anger abgelehnt wurde, oder das jetzt mit den Bachwochen oder mit dem Bachtag. Da könnte man denken, dass alles ganz schief läuft, aber ich habe bis jetzt tatsächlich nur positive Erfahrungen gemacht. Auch mit letztes Jahr vorletztes Jahr den zwei Willkommensfesten für geflüchtete Menschen im Brühlergarten. Das lief alles unkompliziert und spannungsfrei ab. Auch was wir auf dem Hof bis jetzt gemacht haben, war eigentlich immer so, dass man sagen kann, gut, da hat die Verwaltung gut mitgearbeitet.
Wie viele Formulare musst du da ausfüllen, um den Hof für Kulturveranstaltungen zu nutzen?
Also im Prinzip nur eins, das ist die Anmeldung der Veranstaltung. Das ist ja nicht mal genehmigungspflichtig, das ist nur anmeldepflichtig und das hat bis jetzt immer gut funktioniert.
Thorsten, wie ist denn das bei dir, wenn am 6. Dezember der Nikolaus vor der Tür steht? Steht der einfach da oder hast du das da vorher noch rückgekoppelt?
Naja, wie gesagt, auf der einen Seite soll es ja unser Grundstück sein, wir sollen es räumen und streuen und machen und tun. Ja, und auf der anderen Seite ist es öffentlicher Raum. Also mit dem Nikolaus, da mache ich mich jetzt nicht heiß. Also das ist wie bisher und es ist bei uns auch Tradition, dass das gemacht wird. Ja, also das sehe ich jetzt nicht so eng. Ja, wie gesagt, vorne mit der Kirche, das ist ja auch immer der Weihnachtsmarkt in dem Sinne nicht angemeldet, wie ich das eine Jahr ja mitgekriegt habe, wo ich das dann organisiert habe. Das war auch so eine Sache.
Der Adventsmarkt an der Lutherkirche?
Das war auch so eine Aktion gewesen, wo ich dann erstmal im Ordner sage, hallo, wieso? Ja, das war dann auch mal vor Jahren so, das war, wo es dann so richtig eisig kalt war, wo ich das vorne da alles damit organisiert hatte.
Das heißt, den hast du irgendwann mal organisiert?
Nein, ich habe da einen Teil mit davon mal mitgemacht. Und dann habe ich, wie gesagt, dann richtig so ein bisschen so mit so einem, ja, wie soll man sagen, mit so einem Hexe und Zauberer und all so Sachen dann ein bisschen so mit organisiert noch. War auch ein bisschen, sagen wir mal, eine teure Sache. Dann haben wir einen Backofen noch mit hingestellt und alles. Aber wie gesagt, an dem Tag war so schweinekalt gewesen. Und das war, wie gesagt, wir wollten mit Plätzchen machen.
Also das ist für mich jetzt spannend. Ich bin ja jetzt seit 2 Jahren hier Quartiersmanager für den Erfurter Norden. Und dieser Adventsmarkt an Lutherkirche, den wollte mal keiner so richtig hauptverantwortlich organisieren. Letztes Jahr hat er gar nicht stattgefunden, weil der Runde Tisch gesagt hat, wir konzentrieren uns auf die Adventslichter.
Richtig.
Stecken da die Energie rein. Das hat auch mehr Vernetzungscharakter. Gut zu wissen, dass du das organisiert hast, dann
ich hatte es jetzt, wie gesagt, das eine Jahr gemacht gehabt. Gibt es auch noch Bilder da davon. Muss man mal gucken. Das war wirklich, wie gesagt, richtig schweinekalt. Wir sind auch nicht minus 15, minus 20, keine Ahnung. Und dann haben wir dann Zeug und dann hat man noch wegen Plätzchen, das ließ sich dann alles dann nicht mehr ausrollen. Das war ja alles, wie gesagt, zu dem Termin im Vorfeld alles geplant, dass es dann zu kalt war. An dem Tag hat ja keiner geahnt. Und ja, also ich fand es dann trotzdem, also es war, naja, wie soll man sagen, trotzdem eine lustige Runde, auch mit meinem Nikolaus dann noch mit und allem. No. Aber wir hatten es zum Beispiel gehabt und da hatten wir es mit gepostet gehabt und hatten bei einer Nikolaus-Veranstaltung, ich glaube vorletztes Jahr, genau, und dann wollte vom Bekannter von uns, vom Polizeimusikkorps, mit seiner Tochter noch ein bisschen was aufführen und allem, und das hat dann aber auch nicht stattgefunden und dann hat uns einer angeschwärzt und dann kam dann gleich wegen der GEMA und da sag ich, ja, es war aber keiner da, ich sag, es hat gar keiner gespielt. Ich sage, es war gar keiner da. Auch wenn wir es gesagt haben, aber es war keiner da. Ich sage, ja. Und dann sind dann so manchmal so Dinge, wo ich mir sage, so, ja, in der Adventszeit, wisst ihr, wenn da gesagt, welche dann nur, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob auf Weihnachtslieder irgendwo, auf ganz einfacher, ob da überhaupt auch GEMA drauf ist, keine Ahnung.
Weihnachtsmarkt war ja gesamtstädtisch ein großes Thema dieses Jahr, ne? Jetzt kam raus, es soll für 10 Jahre eine Ausschreibung geben?
Ja. Im letzten Jahr, die Ausschreibung war ja nur für das eine Jahr. Das ist natürlich für denjenigen, der die Ausschreibung gewinnt und den Wenigermarkt betreibt, recht schwierig, weil man steckt vielleicht erstmal nicht so viel Geld rein, man investiert nicht so viel, weil man weiß ja nicht, ob man das Jahr drauf wieder kriegt. Die neue Ausschreibung soll so sein, dass sie über mehrere Jahre geht. Allerdings mit dem Sonderkündigungsrecht für die Stadt jedes Jahr, falls es nicht funktioniert. Also das ist auch wichtig, dass man sich das vorbehält als Stadtverwaltung, einfach zu sagen, naja, wir haben jetzt über verschiedene Modelle gesprochen, ihr habt den Zuschlag gekriegt, ihr setzt es nicht um, wie wir es uns vorstellen, dann müssen wir uns halt doch was anderes überlegen. Aber so ein Stück weit Planungssicherheit ist dann schon dabei, wenn es der neue Betreiber denn dann auch ordentlich macht.
Stadtrat ist ja ein Ehrenamt. Wie viel Zeit geht denn da so drauf pro Tag oder pro Woche?
Ja.
Und hat man noch Zeit, um Geld zu verdienen?
Es ist so, dass je nachdem, wie ernst man sein Stadtratsmandat nimmt, schon ziemlich viel Zeit drauf geht. Es sind ja nicht nur die Stadtratssitzungen, die in Erfurt zumindest, wie es andere Kommunalpolitiker aus anderen Städten sagen, außergewöhnlich lange dauern. Also in der Regel tagen wir immer 2 Tage, Mittwoch meistens bis 23 oder 23:30, Donnerstag dann auch nochmal bis 8 oder 9. Also allein die Zeit ist schon viel und es hängen ja auch die ganzen Ausschüsse mit dran. Gerade für uns als kleine Fraktion ist es halt recht aufwendig, weil wir schon jeden Ausschuss auch mit einem Mitglied besetzen wollen und das bedeutet halt auch viel Doppelarbeit für unsere Stadtratsmitglieder. Also da geht schon einiges an Zeit drauf. Im Prinzip ist es, wenn man es mal hochrechnet, wie ein zweites Arbeitsverhältnis.
Und macht das Spaß, so Anfragen stellen, Antworten lesen, sich rumschreiten? Also was motiviert einen da?
Ich habe das angefangen 2012 als Mitarbeiter in der Geschäftsstelle der alten Fraktion. Und hat so viel Spaß an der Arbeit gefunden, dass ich eben 2014 mich auch bewusst dazu entschieden hatte, auf eine Stadtratsliste zu gehen. Und ich finde es spannend, also mir macht es nach wie vor Spaß. Manchmal verzweifelt man ein Stückchen an den, da musste ich mich halt dran gewöhnen, parteipolitischen Geklüngel, was es manchmal gibt. Also, dass ein Antrag, ich sage jetzt mal, von den Linken sehr gut sein kann, wird aber von CDU abgelehnt, einfach nur, weil es halt der politische Gegner ist. Andersrum funktioniert es genauso. Aber ich denke, und das ist meine Strategie auch speziell, wenn man im Vorfeld, bevor man etwas auf den Weg bringen will, in die Fraktion geht und mit den anderen Fraktionen drüber redet, dann kann man auch als kleine Fraktion einiges bewegen und auf den Weg bringen. Zum Beispiel im letzten Stadtrat haben wir auf den Weg gebracht, ein Projekt für urbanes Gärtnern in der Stadt, mitgetragen von allen Fraktionen. Wir reden jetzt in den Ausschüssen nochmal drüber, aber das sind so die Erfolge, wo man sagt, dann lohnt sich auch die Arbeit und dann macht es auch Spaß, wenn man kleine Sachen bewegen kann.
Thorsten, wie intensiv verfolgst du denn das, was im Rathaus so passiert, Lokalpolitik, und wie gut bist du vernetzt?
Ja, eigentlich schon. Also wie gesagt, also ich mit den Herrn Thomas Kemmerich an sich sind auch, oder bin ich per Du. Also ich kann mit ihm auch ganz gut und ich habe ihm auch schon oft über die Allee gesprochen und die Sachlage und die Bedenken und Ängste der Allee an ihn herangetragen. Das Problem ist aber, wie gesagt, also er ist ja auch nur in dem Sinne ein Ehrenamt. Ja, und das sagt er dann auch in dem Sinne. Er kann da, wie gesagt, nicht vieles machen. Also wenn ich dann so eine Sitzung zum Beispiel dann auch mal im Stadtrat dann mal mit verfolge, also nicht live vor Ort, aber im Netz zum Beispiel oder solche Dinge, dass man das mit sieht. Ja, und dann, wenn er da vorne eine Rede hält, Herr Kemmerich, und hinten Herr Bausewein dann einfach sich mit anderen Dingen beschäftigt oder ähnliches im Hintergrund, das finde ich dann auch, sagen wir mal, nicht korrekt ihm gegenüber. Und ich weiß nicht, also ich finde manche Sachen, wie gesagt, Herr Brosewein, klar, und Schulterklopfen und da mal dort vor Ort sein und dann da schon wieder zum nächsten Termin rennen, ich kann da auch verstehen, aber die Allee ist irgendwo immer noch irgendwo, weiß nicht, das Stiefkind in der Sache, und Herr Kemmerich hat dann, wie gesagt, dann dort schon, sagen wir mal, andere Ideen noch.
Das war ja heute auch auf der Titelseite der Thüringer Allgemeine, der Vorwurf von den Grünen. Man muss sich entscheiden, der Landespolitik oder Lokalpolitik. Geht beides, Daniel?
Meiner Meinung nach geht's nicht. Das sieht man auch ganz oft im Stadtrat, weil eine Kommune natürlich ganz andere Ansprüche oder auch Forderungen teilweise gegen das Land hat, als es umgedreht der Fall ist. Also nehmen wir allein den Finanzausgleich oder den Kulturlastenausgleich, ja. Da sind, glaube ich, auch Landespolitiker ganz oft in einer persönlichen Zwickmühle, weil sie natürlich im Landtag anders denken müssen als in einer Kommune. Im Land soll das natürlich großflächig auf alle Kreise und auf alle Kommunen verteilt werden. Als Kommunalpolitiker in Erfurt hoffe ich natürlich, oder so bin ich ja bestrebt, so viel Geld aus dem Land wie möglich nach Erfurt zu holen. Und das ist übergreifend in ganz vielen Themen.
Das finde ich jetzt eine spannende Frage. Ich habe mich kürzlich mal belesen, da ging es um den Hauptstadtvertrag. Und ich habe lange drüber nachgedacht, ist das wirklich das Ziel, immer für die eigene Kommune, wenn es die stärkste ist, so Landeshauptstadt, immer das meiste herauszuholen? Oder brauchst du da vielleicht doch manchmal mehr Kooperationsgeist, auch mit den kleineren Städten? Ich kann mich erinnern, letztes Jahr saßen wir beim Bürgerbeirat mit dem Herrn von der IHK und er hat gesagt, er darf sich nirgends sehen lassen, weder in Gotha noch in Bad Langensalza, solange die wissen, er ist auch beim City Management Verein für Erfurt reden die mit Ihnen kein Wort. Also wie viel Kooperationsgeist bräuchte es da vielleicht mit dem Thüringer Hinterland?
Mach du es. Also ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Das war ja auch ein Ansatz von uns, gerade als es um die Theaterfinanzierung geht. Ja, man hat es jetzt wieder viel zu locker angegangen. Man hat halt gesagt, Erfurt und Weimar kriegen jetzt erstmal jeder ein Geld, Weimar mehr als Erfurt, weil die Finanzierungskonstrukte andere sind. Aber wirklich den Schritt zu gehen, dass Weimar und Erfurt noch enger zusammenarbeiten müssen, das hat man diesmal wieder nicht angefasst. Und so ist das, glaube ich, in ganz vielen Bereichen. Und eins ist Fakt, also Erfurt wächst, Erfurt ist eine gut gehende Stadt, aber ohne das Umland, auch ohne die Städte wie Gotha oder wie Weimar oder Arnstadt, funktioniert es in Erfurt auch nicht. Die Leute kommen nach Erfurt, kaufen hier ein, die konsumieren hier, die genießen die Stadt, die genießen auch unsere Kultur. Also kann es nur als Kooperation auch mit dem Umland funktionieren.
Wir können ja die Frage des Kooperationsgeistes nochmal runterbrechen. Du hast ja hier das Stadtgespräch deiner Nachbarn, zwei Blumenläden nebeneinander. Du hast aber auch die Konkurrenz direkt gegenüber von der Magdeburger Allee, Bäckerei Triebel. Kennt ihr euch und wie gut versteht ihr euch?
Ja, Triebel jetzt selber jetzt nicht. Also Niki Triebel habe ich vielleicht einmal in der ganzen Zeit mal gesehen. Ja, wie gesagt, aber ich weiß, dass es mit seine beste Filiale mit ist bei uns gegenüber. Wie gesagt, Konkurrenz in dem Sinne oder Mitbewerber belebt auch auf der einen Seite das Geschäft. Einer, der uns vielleicht mit als Person nicht mag, okay, der geht drüben hin oder jetzt auch vom Aussteigen her. Er hat ja drüben eigentlich noch die bessere Lage, weil direkt an der Fußgängerüberweg, wenn er genau geradeaus die Treppe hochgeht, fällt er bei denen sozusagen schon in den Laden rein. Ja, und Leute, die jetzt drüben aussteigen und dann Richtung Johannesplatz gehen, dann die gehen dann drüben rein. Ja, wo man manchmal sich auch wundert, das sind Leute, die sind schlecht zu Fuß. Ja, bei uns sind es 3 Stufen in dem Sinne und drüben sind es ein paar mehr. Und trotzdem tun sie sich drüben dann in den Laden quälen. Ich sage, ja, es ist, hier hat jeder irgendwo seine Kundschaft und jeder seinen Bestand. Wie gesagt, also ich gehe auch in der Allee an sich einkaufen, ob es jetzt vorne, was weiß ich, Computerstore ist oder andere Sachen hier an der Straße, wo ich auch, wo gesagt, in der Straße bleibe, wo ich auch konsumiere, weil ich finde auch, was wichtig ist, die Leute kommen auch zu mir, ich gehe auch hier vorne zum Fotoladen, lass da was machen, auch wenn es manchmal weitaus mehr kostet oder irgendwas, aber sie kommen auch zu mir einkaufen, ja, oder auch vorne mit Elektrokräfe oder irgendwas, sag okay, bin ich vorne auch zu der alten Frau Gräfe gegangen in den Laden. Und das sind dann alles so Dinge, wo dann, ich finde auch, es ist auch wichtig, dass es auch untereinander so ist.
Und man plauscht, ne, wenn man sich kennt an der Allee.
Ja, genau.
Einzelhandel an der Allee, es wird ja neu gebaut, damals wo das Union-Kino stand. Gibt's da schon Mieter? Was hat denn die GSW, also das gemeinnützige Siedlungswerk, die dort bauen will, hat die da schon was läuten lassen, wer da reinkommt?
Also ich habe selber noch nichts gehört, außer dass ein Lebensmittel-Einzelhändler rein soll. Das war mal im Gespräch, als die ganzen Pläne beschlossen wurden, aber aktuell ist mir da nichts bekannt.
Was hättest du dir gewünscht für diese Fläche, Thorsten?
Ich fände an der Fläche geil ein Autokino. Na, es war ja früher ein Kino, das Bauhausgebäude an sich, es war ja ein Bauhausgebäude, wurde ja abgerissen. Also ich fand es ein Frevel, also so ein Kino, wie es da drinnen gab, da bin ich auch groß geworden mit, fand ich sehr schade, dass es dort, sagen wir mal, so mir nichts, sie nichts, einfach abgerissen wurde. Ja, ich hätte mir da schon ein bisschen mehr gewünscht. Wie gesagt, auch oben zum Beispiel auch im Brühl hinten mit dem Heizhaus. Das sind Gebäude, die sind einzigartig, die gehören anders genutzt. Ja, also wir haben in Erfurt sehr viele solche Gebäude, wo ich mir sage, da steckt noch was dahinter. Vielmals kann oder wird heutzutage gar nicht mehr so gebaut. Ja, und ja, mit dem Kino unten fand ich es echt schade. Wie gesagt, das kleine Kino am Hirschlachufer hat ja auch seinen Bestand. Es ist voll, ja, stellenweise. Man bekommt dort kaum, dass man da manchmal eine Karte kriegt für irgendwelche Aufführungen. Ja, und ich denke mal, dort unten, so viele Plätze waren das jetzt auch nicht, wäre es trotzdem auch für die Region interessant gewesen, ja, dass man dort vielleicht auch andere Filme gespielt hätte.
Also das denke ich auch, als Programmkino wäre es gut geeignet gewesen und man hätte garantiert, gerade hier im Erfurter Norden mit ganz, ganz viel kulturell Aktiven auch einen Verein oder einen Betreiber gefunden, der das mitorganisiert hätte. Da stimme ich absolut zu. Da ist ein großer Fehler gemacht worden, genauso wie im Brühl. Das hätte nie so bebaut werden dürfen, wie es jetzt bebaut wurde, weil man ganz viel genommen hat von dem, was im Brühl möglich gewesen wäre. Heizwerk wäre für mich eins der schönsten Veranstaltungsorte der Stadt gewesen, wenn man nicht 3 Seniorenresidenzen drumherum gebaut hätte.
Herzlich willkommen zurück in der Bäckerei Roth zum Quartiersplausch im Gespräch mit Daniel Stasny, Fraktionsvorsitzender der Bunden Fraktion, und Thorsten Roth, Inhaber und Chef. Ist das richtig?
Ja, Inhaber in dem Sinne. Wie gesagt, also ich bin Mieter und Pächter. Ja.
Mieter und Pächter der Bäckerei.
So ungefähr. Also schon Chef in dem Sinne. Aber wie gesagt, an meinen Eltern gehört das Haus und sozusagen auch Maschinen und Geräte in dem Sinne meinem Vater. Und wie gesagt, ich bin derjenige, der das sozusagen versucht am Leben zu halten.
Stichwort Haus. Wir hatten es gerade schon von Immobilien. Und dann ist man ganz schnell bei dem Thema Wohnen. Im Stadtrat ist ja kürzlich eine Arbeitsgruppe verabschiedet worden. Ne? Seit Oktober, August wurde darüber gesprochen, gibt es einen Vorstoß, einen gemeinsamen Vorstoß, vor allem zum Thema bezahlbares Wohnen. Und ich habe mir gestern nochmal die Mühe gemacht und ein Zitat rausgeholt aus der Zeitung. Tatsächlich kann sich der rot-rot-grüne Antrag nicht entscheiden, ob er die mit dem sozialen Wohnungsbau verbundene Last vor allem auf die KOVO schieben oder auf breitere Schultern verteilen will. Das ist ein Zitat von dir, Daniel. Wie ist denn das? Kriegt man die privaten Wohnungsbaugenossenschaften und Investoren mit dazu, einzusteigen in einen sozialverträglichen Wohnungsbau, oder ist das Utopie?
Freiwillig wahrscheinlich nicht. Und das ist genau das, was ich auch mit dem Zitat meinte. Es gab den rot-rot-grünen Antrag, der recht freigehalten ist und auf Freiwilligkeit baut. Wir hatten einen anderen Antrag oder eine andere Herangehensweise, die jetzt auch von der Stadtverwaltung geprüft wird. Andere Städte machen das schon mit sogenannten Baulandmodellen oder städtebaulichen Verträgen, wo man schon sagen kann, wenn man große Baugebiete freigibt, nehmen wir oben die Lingelfläche, jetzt aktuell so ein großes Wohnbaugebiet, wo man durchaus als Stadt sagen kann, man macht Kompromisse, wenn es um den Kaufpreis der Grundstücke geht oder ähnliches, und fordert aber dafür 10%, 15% oder 20% auch sozialverträglichen Wohnungsbau mit auf diesen Flächen. Also das geht.
Ich glaube, in München sind es sogar 30%, liege ich da richtig?
München macht es ganz, also macht es zum Teil mit 30% sozialverträglichen Wohnungsbau. Es gibt über die Baulandmodelle auch die Möglichkeit, das macht München zum Beispiel auch, dass sie sagen, okay, wenn ihr bei uns ein großes Wohnquartier mit 10.000 Quadratmeter oder mehr bebauen dürft, seid ihr verantwortlich für die ganze soziale Infrastruktur, also einen Kindergarten mit hinbauen und so weiter und so fort. Also die Möglichkeiten gibt's.
Ich habe da auch noch mal reingeschaut in die Antworten von der Verwaltung, und da stand ja drin, dass eben das Problem ist, dass vor allem einkommensschwächere Familien Probleme haben, eine Wohnung zu finden. Das ist ja fast schon falsch, möchte ich sagen, denn ich weiß von vielen Freunden und Bekannten, die zur Mittelschicht gehören, würde ich mal sagen, die auch keine bezahlbare Wohnung finden.
Also das ist eher das Problem in Erfurt zurzeit, dass im Prinzip alle Schichten Probleme haben, Wohnungen zu finden. Das liegt zum einen daran, das kann man den Stadtvätern von damals nicht unbedingt zum Vorwurf machen, weil die Prognosen waren ja völlig andere. Man hat in den 90er oder 2000er Jahren für Erfurt prognostiziert, dass wir jetzt gerade im Jahr 2017, 18 nur noch 165.000 Einwohner in Erfurt haben. Das Gegenteil ist eingetreten, wir sind bei weit über 210.000, und man hat natürlich damals Fehler gemacht, indem man auch Wohnblöcke abgerissen hat, und jetzt das Ganze nachzuholen, das ist schwierig. Ich habe das aktuell im Freundeskreis auch, also ein guter Freund von mir, unser Dirigent von der Stadtharmonie, ist im Moment auf der Suche nach einer Wohnung, das zieht sich schon seit Wochen hin, teilweise mit Bewerberlisten von 10, 15 oder 20 Paaren oder Familien, die sich auf eine Wohnung bewerben, also das ist aktuell ein ganz starkes Problem.
Ein guter Freund von mir und auch Herr Panzer aus der CDU-Stadtratsfraktion, die vertreten die Meinung, wenn man mehr baut, dann reguliert das auch wieder den Mietpreis. Wie seht ihr das?
Ja, das ist erstmal in den nächsten Jahren sicherlich nicht so, weil die Nachfrage wird gleich hoch bleiben aktuell. Irgendwann wird sich das sicherlich wieder einpegeln. Im Moment ist Erfurt halt wirklich so ein Investment-Mekka, möchte ich es mal nennen. Ja? Also wer in Immobilien investiert, siedelt sich gerade ganz gern in Erfurt an, weil die Preise halt recht hoch sind, weil der Wohnungsmarkt so knapp ist.
Ich frage mich vor allem auch immer, am meisten wird ja darüber gesprochen, über Neubau, sozialen Wohnungsbau. Was sind denn mit dem Bestand? Das machen ja viele Städte auch anders und sagen, okay, wir arbeiten eigentlich mit dem Bestand und schauen da, dass wir die Mieten halten, schauen da, dass die Mieten gedeckelt werden und dass vor allem im eigenen Besitz bleibt.
Ja, klar. Also wie gesagt, hier in Erfurt Nord ist noch ein, sagen wir mal, finde ich, hoher Leerstand. Es könnte irgendwo anders gehen. Ja, also ich hätte damals als Stadtvater in dem Sinne nicht so gehandelt und hätte Wohnungen abreißen lassen. Ja, sei es oben jetzt zum Beispiel hier Körnerstraße oder so, diesen schönen Block da, der eine richtig geile Aussicht gehabt hat. Ja, den hätte ich nie in dem Sinne abtragen lassen. Ja, den haben sie ja dort oben abtransportiert mit einem Tieflader und haben sie irgendwo in Russland oder so wieder aufgebaut, die Dinger. Ja, es ist ein Frevel gewesen.
Ach Quatsch.
Ja, ja, ohne Scheiß. Die haben sie komplett zerlegt. Das sind ja so Teile gewesen, so diese Module, wie es früher war, die Platten außen. Und die werden dann dort einfach wieder zusammengeschweißt, in dem Sinne, die Dinger, und wird wieder verfüllt und mit Beton und fertig.
Wie heißt der Ort, wisst ihr das?
Das weiß ich nicht, wo das hingekommen ist, aber es ist wirklich so gewesen. Genau. Ja, also zum Beispiel hier in Erfurt Nord zum Beispiel, bei uns jetzt auch hier im Haus. Ja, auch mit der Straßenbahn, wenn die jetzt hier lang donnert zum Beispiel, wackelt auch das Haus. Also das ist zum Beispiel die eine Geschichte. Ja, aber wir haben zum Beispiel bei uns jetzt hier auch diese Schallschutzfenster drinne. Jetzt zum Beispiel, jetzt nicht zur Wendenstraße, aber vorne zur Magdeburger Allee sind die bei uns im Haus drinne. Ja, wie gesagt, es gibt einige Häuser, die hier an der Straße an sich noch leer stehen. Ich weiß nicht, ob da die Frage des Eigentümers nicht geklärt ist oder wie auch immer. Ja, zum Beispiel gar nicht mal schlechte Anbindungen jetzt hier vorne jetzt zum Beispiel Richtung, wo die Spielhalle ist, Papiermühlenweg. Auf der rechten Seite sind noch einige, die noch leer stehen.
Da sind, glaube ich, 3 in Reihe leer.
Genau, ja. Genau da zum Beispiel. Ja, oder ich kenne auch viele, die sozusagen hier noch hinten raus in der Magdeburger Allee dann trotzdem noch eine Gartenfläche mit dran haben oder so. So schlecht ist das Wohnen in der Allee, finde ich.
Nicht. Also tatsächlich ist das gar nicht so einfach. Das war so eines meiner ersten Projekte hier an der Allee, so eine Leerstandsanalyse zu machen. Eigentlich eher fokussiert auf die erdgeschossigen Ladenlokale, aber man ist natürlich dann ganz schnell auch bei komplett leerstehenden Häusern. Und da die Eigentümer rauszufinden oder diese Verhältnisse zu klären, ganz schwierig in vielen Bereichen. Aber nochmal die Frage, ist das utopisch, dass eine Kommune ihre Immobilien selbst behält? Also manchmal, wenn ich so ins Amtsblatt gucke und sehe, was da wieder verkauft wird, da sträuben sich mir meine Haare manchmal.
Da geht's mir ähnlich und wir kommen mittlerweile auch dorthin, dadurch, dass der Haushalt so knapp ist und die Kassen so leer sind, dass mittlerweile auch, wie ich es immer ganz gerne nenne, das Tafelsilber da verkauft wird. Also viele Immobilien der Stadt, die nicht weggegeben werden müssten aus meiner Sicht, aber mittlerweile verkauft werden, um den Haushalt in irgendeiner Art und Weise rund zu kriegen. Und das ist halt dramatisch, weil das die einzigen Immobilien sind, wo die Stadt selber Zugriff drauf hat und auch sagen könnte, was damit passiert. Bei den leerstehenden Häusern, die im Privathand sind, haben wir halt ganz oft das Problem, dass es Erbengemeinschaften sind, die sich untereinander nicht grün sind und dann gibt es halt keine Entwicklung und da hat die Stadt auch kaum Möglichkeiten in irgendeiner Art und Weise einzugreifen, außer dass man halt sagt, gut, sie müssen ihrer Bausicherungspflicht nachkommen, dass die Dinger nicht zusammenfallen oder die Bevölkerung nicht gefährdet ist, aber ansonsten gibt es halt kaum Möglichkeiten da einzugreifen.
Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, wird ja auch dran gefeilt, so eine Vergaberichtlinie zu machen oder oft ist in der Diskussion, wir brauchen eigentlich mehr Konzeptvergaben anstatt immer für den höchstbietenden abzugeben. Brauche ich das eigentlich noch, wenn ich in 2 Jahren sowieso keine Immobilien mehr habe? Also könnte man da nicht klipp und klar sagen, braucht man nicht, weil das ist eh vorbei?
Na gut, die Immobilien, die wir noch haben und die jetzt auch verkauft werden, da finde ich das sehr gut, dass wir das als Stadtrat beschlossen haben. Das ist ja schon beschlossen und wird jetzt auch so umgesetzt, dass wir im Prinzip bei Immobilien, die verkauft werden, Konzepte fordern. Eben, weil wir nicht diese Spekulanten haben wollen, die ein wunderschönes Gründerzeithaus umbauen, komplett zum Bürogebäude mit leerstehenden Büroflächen, wie wir es teilweise auch in der Talstraße oder so noch haben, sondern wirklich sagen, wir möchten ein klares Konzept für das Haus haben und nach Möglichkeit natürlich Wohnungen drin haben.
Ich war dieses Jahr beim Immobiliengespräch mit zu Gast und da hat ein Vermakler gesagt, naja, da kam ein älteres Pärchen aus Süddeutschland, die wollten eigentlich an die Küste, haben hier kurz gestoppt, sind auf dem Rückweg wieder in Erfurt reingefahren und dann kamen sie noch ein drittes Mal und dann sind sie gleich gemeinsam zum Notar und haben ein Haus gekauft. Also lässt sich das überhaupt irgendwie regulieren, dass Leute, die eigentlich keine Identifikation mit der Stadt haben, hier Häuser kaufen und dann auch als Vermieter auftreten?
Regulieren lässt sich's schlecht. Also man kann halt nur als Stadt sagen, wenn es um stadteigene Immobilien geht, wir möchten ein Konzept für haben. Den freien Markt, den können wir nicht bestimmen. Und an sich ist es ja auch was ganz Normales, dass Leute aus anderen Städten, wenn sie Geld haben, in anderen Städten investieren. Also das ist völlig normal, da haben wir auch keinen Einfluss drauf. Und man muss sagen, da hat sich Erfurt im Gegensatz zu anderen Städten auch gut entwickelt. Also wir haben mittlerweile viele Immobilien auch in der Stadt, die jahrelang leer standen und zerfallen sind, die jetzt saniert werden. Also wenn man mal das nimmt, das Objekt, wenn man von der Schlösserbrücke Richtung Wenigermarkt geht, rechter Hand, die zerfallenen Gebäude, das war auch eine Erbengemeinschaft, da gab es jahrelang ganz viel Trubel, es ist nie was entstanden und jetzt wird es entwickelt. Also da haben wir schon auch in Erfurt an der Stelle da einen positiven Vorteil anderen gegenüber, dass Erfurt eine Stadt geworden ist, wo Leute wieder investieren, auch in Immobilien.
Was ich zum Beispiel aber schade finde, zum Beispiel unten das Gebäude oder das Haus vom Ilvers. Ja, da wurde darauf geachtet, dass das wieder außen hier wegen der Fassade und den ganzen Kram da wieder so hergestellt wurde, wie es mal war. Ja, da gab es richtig Knatsch. Und auf der anderen Seite gegenüber, wo der Goldbräuler drin war, das Gebäude, da sind außen hier ganz dicke Dämmungen alles dran gekommen. Da wurde die Fassade eines Gründerhauses, was richtig schön war, was es hätte wieder hergerichtet werden können, wurde einfach dann, weil es eben, glaube ich, Kobo oder so irgendwas war, da wird das umgangen, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Also das sind dann Dinge, wo ich mir dann auch sage, naja,
Ja, absolut richtig. Da muss in Zukunft auch wieder mehr drauf geachtet werden. Also dieser Wildbau oder dieses Sanieren nicht nach den ursprünglichen Modellen oder Maßgaben, da muss wieder mehr drauf geachtet werden. Das ist in den letzten Jahren, also auch gerade in den 2000ern, oftmals außer Acht gelassen worden, weil man froh war, dass überhaupt jemand gekommen ist. Da muss wieder mehr Qualität rein, gerade was die Sanierung vom Altbestand angeht.
Ja, aber das war, wie gesagt, ja trotzdem, es war fast zu der gleichen Zeit. Also in dem Sinne vorher jetzt das andere, das wurde, wie gesagt, musste extra ein neuer Antrag nochmal gemacht werden. Ich glaube, wie ist der Herr? Der ist der Ältere. Weißt du, wen ich meine?
Weiß ich jetzt nicht.
Vom Ilvers, der bei den Sitzungen mal mit dabei war.
Ach, Herr Schwarze. Herr Nolte.
Nicht Herr Nolte. War der Schwarze? Schwarze, gell? Glaube ich. Oder irgendwas. Wie gesagt, der dann dort unten die Planung gemacht hatte. Und dann hat sich dann auch drüber dann so ungefähr, dass er dort auf der anderen Seite das dann so verschandelt haben.
So oder so. Das Thema Immobilien und Wohnen wird uns noch lange, lange beschäftigen. Es wird da im Mai oder vielleicht sogar im April schon mehrere Veranstaltungen hier im Norden dazu geben. Da lade ich an dieser Stelle schon mal alle recht herzlich ein. Werbung folgt. Wir sind in unsere Gesprächsrunde eingestiegen mit Facebook-Kommunikation, nicht nur in sozialen Netzwerken. Die findet hier vor allem in der Bäckerei an den Tresen statt. Was kriegt man denn so mit an Geschichten und Storys, an großen und kleinen Wehwehchen aus dem Viertel, wenn man so eine Bäckerei betreibt?
Ja, bei uns ist schon einiges. Wie gesagt, wäre jetzt zum Beispiel von unserer Stammkundschaft, zum Beispiel ist jetzt letztens die Mutter gestorben, die ich jetzt auch geschrieben, die mich von klein auf gekannt hat, dass man dann auch Anteil dran nimmt oder auch dann mit zur Trauerfeier dann mitgeht und irgendwo dann auch dann sozusagen mein Beileid bekundet. Und wie gesagt, dass man dann auch, im Kontakt auch direkt mit den Leuten steht. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr unser 50-jähriges Bäckerei Rot bestehen in dem Sinne. Dann gibt es zum Beispiel so Aktionen dann auch mit einem Stoffbeutel, dass man wieder wegen Umwelt, wegen Plastiktüten dann nicht hat und ähnliches. Also wir sind da wirklich dann auch schon mit am Start. Ja, oder auch man hat Leute, wie gesagt, die kommen genau, die haben ihre Dauerbestellung. Es sind jetzt nicht mehr so viele. Da weißt du dann genau, was weiß ich, die Woche. Und ach, die Woche brauchen wir kein Brot, nächste Woche wieder. Und auch die Verkäuferinnen, die wissen ja selber dann auch manchmal am besten, wie gesagt, ihre Kunden, wo sie mal nachfragen nach den Befindlichkeiten oder hier, ich habe ihren Mann lang nicht gesehen oder irgendwo, wo dann manchmal dann schon auffällt. Oder wir hatten auch ältere, sagen wir mal, eine Kundin gehabt, die dann sehr oft dann gekommen ist, die war dann schon etwas verwirrt und die hat irgendwann dann für ihren Sohn eigentlich dann immer dann Brot gekauft, so ungefähr, da mussten wir dann ins Krankenhaus, wo wir uns dann auch an seinen Sohn dann gewandt haben, hier, sagen wir mal, deine Mutter war jetzt heute schon dreimal da, musste doch mal irgendwo dich mal drum kümmern oder so. Ja, wo das dann schon nicht mehr war oder wo man dann nicht einfach sagen, es geht uns nichts an. Ja, sie waren, wie gesagt, okay, dreimal da, dreimal bezahlt, so nach dem Motto, wir haben dann schon ungefähr schon irgendwo eine Aufgabe, dass wir uns auch, wie gesagt, dann drum kümmern, ja. Also nicht irgendwo nur, dass dann das Geld zählt.
Also so ein sozialer Anker, das, was man sich immer so von einem ländlichen Raum vorstellt, das, was dann dort ganz oft fehlt. So die Bäckerei im Ort, wo man sich trifft, wo man miteinander ins Gespräch kommt. Ich genieße das auch sehr, wenn ich frühestens mal die Zeit nehme und hier einen leckeren Pfannkuchen und Kaffee bestelle und das einfach nur so beobachte. So eine Einwohnerschaft ändert sich ja auch, ne? Es ziehen Leute weg, es kommen wieder neue. Wie lange dauert denn das, bis man so die Gesichter kennt und sagt, das sind jetzt Stammkunden?
Naja, wie gesagt, das sind die Verkäuferinnen mehr gefragt als ich jetzt. Ich meine, ich bin ab und zu auch mit dem Laden oder wo jetzt die Verkäufer nicht da war, ich auch dann mal Ladendienst mal mitgemacht, 2 Tage wieder mit in der Woche. Ja, also ich habe da auch kein Problem damit. Also ich finde auch im Laden, wenn ich dann damit verkaufe, ich biete vielleicht manche Sachen auch noch anders an oder wie gesagt, habe da irgendwo was anderes. Und was ich auch finde, wichtig ist nach außen, ich meine, ich kann jetzt hinten auch in der Produktion, mache nachts mit, aber manchmal ist es auch so, die Leute wollen ja denjenigen auch mal Hallo sagen, mal anfassen wollen, dass derjenige einen Bezug dazu hat. Ja, es ist ja so, das Geld, was sie bei uns im Laden lassen, ist ja jetzt nicht für die Backwaren an sich. Davon werden Löhne bezahlt, davon stehen Familien dahinter, die irgendwelche Sachen wieder bezahlen für ihre Kinder vielleicht, unsere Angestellten irgendwo. Und ja, das ist ja dann irgendwo ein anderer Kreislauf, ja, wie ich finde. Ja.
Daniel, richtiger Kontakt mit Menschen, nicht über Facebook. Wo macht man das am besten als Lokalpolitiker?
Also ich bin ganz viel draußen unterwegs. Das ist mir auch wichtig, weil die Möglichkeiten, die Herr Roth hat, die habe ich natürlich nicht. Ich stehe nicht in irgendeinem Geschäft oder habe direkt Kontakt zu den Leuten und trotzdem bin ich ja sehr interessiert. Das war ja damals auch mein Ansatz, also für Erfurt was zu tun. Und ich gucke, dass ich viel draußen bin, also viel mit Menschen auch rede. Mittlerweile wenden sich auch viele an uns, wenn sie Probleme in ihren Ortsteilen, gerade in den ländlichen Ortsteilen haben, dann fährt man halt raus, guckt sich das Problem an, redet mit den Leuten und versucht im Stadtrat oder in den Ausschüssen, meistens funktioniert es ja auch, in den Ausschüssen direkt ohne dass man über den Stadtrat gehen muss, Lösungen zu finden.
Und was heißt konkret draußen? Stehst du dann irgendwo an der Haltestelle und wartest, dass du angesprochen wirst? Oder?
Ja, es gibt ja unterschiedliche Veranstaltungen in den Ortsteilen, also auch mal den Kontakt zu den Ortsteilräten zu suchen. Oder halt, wie gesagt, wenn sich Leute direkt mit Problemen an uns wenden, dass man halt rausfährt und sich das Problem anguckt. Oder halt auch, wie wir es ja auch mit dem Hof machen, also mit unserem Kulturhof in der Leipziger Straße. Das ist ja auch was, wenn wir dort Veranstaltungen haben, wo ganz viele Leute zusammenkommen und dann auch von ihren großen und kleinen Problemen berichten, die wir dann mitnehmen kann.
Das heißt, eigentlich nimmt man so einen Umweg über ganz lokale oder ganz konkrete Probleme, also auch so ein bisschen Kultur, um so eine soziale Bindung auch herzustellen.
Klar. Ja, klar. Was ich noch ganz wichtig finde und auch, dass es in der Region oder sagen wir mal in einem Stadtteil mitbleibt. Also ich finde immer noch ganz wichtig hier für Erfurt Nord in dem Sinne, Nordpark, unten die Wiese, unten direkt, unten am Ilversgehofen und solche Dinge. Das dann vielleicht dann dort, ich meine gut, unten jetzt dann da eine Grillaktion jetzt zu machen, ist die andere Geschichte. Im Nordpark kann ja auch gegrillt werden und ähnliche Sachen. Was ich immer dann dort schade finde, dass diese Wiesen in dem Sinne dann dort immer dann anderweitig zweckentfremdet werden und, sagen wir mal, nicht schön hinterlassen werden. Da wäre zum Beispiel auch eine Sache, wo vielleicht die Stadt oder ähnliches darauf aufmerksam gemacht werden könnte oder dass man dort vielleicht sagt, man richtet dort vielleicht größere Mülltonnen ein oder Papierkörbe oder irgendwas anderes noch. Ja, weil das wäre auch so eine Sache, wo man in dem Sinne das ein bisschen so als Naherholung sieht.
Da sind wir wieder beim Thema Ordnung und Sicherheit, was wir jetzt gleich in die Tonne klopfen, denn unsere Stunde ist leider schon rum. Ich hätte gerne noch mit euch hier einen Mittagsverzehr eingenommen. Bockwurst, gibt es das bei euch eigentlich?
Nö, jetzt Bockwurst in dem Sinne nicht.
Gibt es ja in vielen Bäckereien, ne?
Naja, wir haben das noch nicht so. Also ich finde, eine Bockwurst bei uns gibt es dann eben...
Gehört auch nicht in eine Bäckerei.
Ein Wursttoller. Oder belegte
Brötchen. So ein Bahnhofsfrühstück, ne? Also, mir hat's Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei Thorsten Roth und Daniel Stasny und wir hören uns wieder am 1. Mai-Wochenende. Gute Zeit bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.